sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Tietjen talkt. Zwei frische Stunden mit Humor und Randnotizen liegen vor uns. Genau solche Notizen hat übrigens mein heutiger Gast gleich bergeweise in seiner druckfrischen Biografie verarbeitet. Er kann ja auch in die Vollen greifen bei so einer langen Schaffenszeit. Mythos, Ikone, Sexsymbol. Das steht auf seiner Homepage, na? Wer sitzt hier bei mir im Studio? Da kannst du nur einen geben. Guten Morgen, Mike Krüger.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Mike, wer dich nicht kennt, weiß auch nicht, du bist ja gelernter Marinefunker. Jetzt kommt eine Botschaft für dich.
Achtung. Okay. Wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich einen Schreiber mitgebracht. Weil das muss man, wenn man es denn hören könnte, wenn ich es heute noch hören könnte, was ich natürlich nicht kann, jedenfalls nicht so schnell, dann müsste ich es gleichzeitig aufschreiben.
Ach so.
Aber das könnte sein, guten Morgen, hätte ich so ein bisschen rausgehört.
Fast. Herzlich willkommen, hieß es.
Ach, klasse, das war ja dicht.
Guck
dran.
Mal,
ja.
Nicht schlecht. Ne? Ja. Also man hätte es mitschreiben müssen, dann
genau.
Wäre es garantiert...
auch dann hätte ich es nicht geschafft, weil das ist jetzt doch schon ein bisschen länger her, dass ich dieses Piepen im Ohr hatte.
So, und ich dachte, wenn ich mit dir auf hoher See bin, dann kann nichts passieren, weil du jedes Morsezeichen
kann dir auch nicht passieren, weil heute wird ja nicht mehr gemorst.
Stimmt, die Zeiten sind ja lange vorbei. Der lustigste Seitenscheitel Deutschlands mit Supernase gesteht alles, was Sie von ihm wissen wollen. Bleiben Sie dran, wir reden ganz offen. Mike Krüger ist auf einen Ingwer-Zitronengras-Tee zu mir gekommen in mein Studio. Beim letzten Besuch, Mike, bei Tietjen Talk vor ein paar Jahren, da war von Magerquark mit Leinöl zum Frühstück die Rede. Das weiß ich noch genau. Ist das immer noch nötig oder geht es besser mittlerweile?
Es geht viel besser. Ich habe das dann 8 Jahre lang gemacht und jetzt geht's richtig gut. Jetzt finde ich das ja toll, was ihr hier wieder für mich besorgt habt. Ist ja Wahnsinn. Ich liebe ja morgens Lachs zu essen, weil man soll ja die fetten Seefische, also nicht Leinöl ist auch gut, aber fette Seefische ist sehr gesund, wenn man die morgens schon zu sich nimmt. Und so eine schöne Scheibe Lachs auf einem Bio-Vollkornbrot, das liebe ich sehr und das steht hier super.
Ja, alles für
dich.
Und
dann esse ich natürlich gerne auch ein bisschen Käse, Ziegenkäse und Schafskäse und solche Sachen. Also weiterhin ein gesundes Frühstück, aber Leinöl habe ich dann irgendwann weggelassen.
Und weiterhin verwöhnst du deine Frau morgens früh, ne?
Ich verwöhne meine Frau, das heißt, ich bin fürs Frühstück zuständig. Sie wird von mir mit einem Tee am Bett geweckt morgens und dann, wenn sie im Bad ist, was ja länger dauert als meine Frisur, dann mache ich das Frühstück.
Sehr schön. In deiner Biografie, ganz frisch raus, da hat die Tietjen Talk Statistikredaktion nur auf 19 von fast 300 Seiten keine Erwähnung von alkoholischen Getränken gefunden. Es gibt eine Anekdote mit Karl Dall und Jürgen von der Lippe in einem 5-Sterne-Hotel. Da habt ihr einen Härtetest gemacht. Hast du die Rahmendaten noch im Kopf?
Ja, die habe ich noch im Kopf. Und zwar waren wir da sowieso schon leicht angetütert, als wir ins Hotel kamen. Und Karl hatte sich in der Zwischenzeit an der Minibar zu schaffen gemacht und hat dann gesagt, Leute, wir müssen einen Test machen, wir müssen sehen, was so eine Minibar kostet. Und da haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch einfach diesen Zettel zusammenrechnen, der dann oben drauf liegt. Das schaffen wir nicht mehr, wir müssen es persönlich testen. So, und dann haben wir tatsächlich angefangen, diese Minibar, die damals noch extrem gut bestückt waren in den Hotels, leer zu trinken. Und irgendwann gen 11 Uhr nächsten Vormittag kamen wir, oder selben Tag, 11 Uhr vormittags, kamen wir dann an die Rezeption und da fragte die nette Rezeptionistin, was sie so immer fragen, was hatten sie denn aus der Minibar? Und da dachte Karl, ein Wasser! Und Jürgen sagte irgendwas von dem Tomatensaft und ich sagte alles. Und dann sagt sie, bitte was? Was hatten Sie, Herr Krüger? Ich sage, ich hatte alles. Und seit dem denkwürdigen Tag wissen wir für die Nachwelt sozusagen dokumentiert, dass eine gut ausgerüstete Minibar 1982, denke ich mal, in einem 5-Sterne-Hotel in Baden-Baden 638,50 Mark kostete.
Tietjen talkt.
Mike Krüger ist mein Gast heute. In den 70er Jahren, Sie erinnern sich, einige von Ihnen, ist er von jetzt auf gleich raketenartig in die Charts gesaust. Wenn man mal so deine Kindheit ansieht, deine Mutter ist ja sehr früh gestorben, da warst du 3. Das Verhältnis zu deiner Stiefmutter, deiner Schwester war wohl auch nicht so gut. Also eigentlich war das gar nicht so eine schöne Zeit, ne, deine Kindheit.
Ich habe ja dann später bei 7 Tage, 7 Köpfe mal aus Spaß so einen Gag gemacht über meine fürchterliche Kindheit. Und das wurde dann ja quasi so ein Running-Gag. Da wartete ja schon in jeder Sendung das Publikum drauf. Und ich brauchte nur zu sagen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ich hatte eine fürchterliche. Und dann sagten schon alle, oh. aber die besten Gags haben ja meist auch einen ernsten Hintergrund. Also die war wirklich nicht so fröhlich. Also ich war, bin mit meiner Stiefmutter aufgewachsen und Stiefschwester. Mein Vater war andauernd unterwegs, weil der dabei war, Deutschland wieder aufzubauen. Der war in der Wohnungswirtschaft tätig. Und von daher habe ich mich dann immer Richtung Tante Minna verdrückt. Das war meine Lieblingstante, die wohnte in den sogenannten Nissenhütten nach dem Krieg. Das waren so Wellblechhütten, die von dem Kanadier Nissen entworfen waren. Und die konnten innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden. Und da lebten also die ganzen Flüchtlinge drin. Und die aus dem Osten kamen, unter anderem meine Tante Minna. Und das war natürlich toll. Da gab es kein fließendes Wasser, kein Klo war über den Hof. Die hatte ein Riesenbett im Zimmer mit Hunderten von Kissen. Da war ein Sessel für Onkel Gustav und eine Schüssel mit Wasser. Und das war es dann. Und das war natürlich für einen 8-jährigen Jungen der absolute Oberhammer. Das war Leben pur. Und da bin ich dann öfter hingedüst mit meinem Fahrrad. Und sehr zum Ärger meiner Familie zu Hause, da gab es ja noch kein Handy, wo man anrufen konnte, wo bist denn du jetzt, kam ich dann immer irgendwann in der Dunkelheit wieder zurückgeradelt. Ja, das war schön. Und das endete damit, dass ich natürlich in der Schule auch nicht so wirklich gut war und wurde dann irgendwann aufs Internat strafversetzt von meinem Vater. Und da wurde es dann richtig heftig.
Ja, in Büsum war das, ne?
Ja.
Warst du da mal wieder?
Da war ich mal, ich habe da nachher meine heutige Gattin und damalige Freundin quasi zu einem Ausflug hin entführt, weil ich mich da ja gut auskannte und die netten Stellen am Strand wusste. Aber sonst bin ich da außer auf Tournee nicht mehr gewesen.
Und dann bist du doch mal abgehauen von da, weil du die Beatles sehen wolltest, ne?
Unbedingt. Das war natürlich unfassbares Konzert. Immer noch das tollste Konzert, was ich je gesehen habe. Obwohl man nichts verstanden hat, weil die Anlage war winzig und die Lautstärke der Fans war gigantisch.
Boah, das ist also eine Geschichte, ne? Das ist richtig Popgeschichte, die du live miterlebt hast.
Jawohl.
Im Supermarkt greift jemand Sekunden früher nach der letzten reifen Avocado. Oder das Parkett ist frisch abgeschliffen und am Nachmittag übt der Sohn mit seiner neuen High-Heel-Freundin Rumba für den Abtanzball. Mein Gott, Walter, kann man eigentlich nur sagen. Mike Krüger ist mein Gast. Was war denn dein Ärgernis der Woche? Gibt's sowas?
Ich weiß nicht, wie oft es mir passiert, wenn ich in die Stadt fahre, dass mir irgendwo ein Fahrradfahrer quer vors Auto fährt. Meistens fahren die schneller als ich, weil die ein E-Bike haben. Also das kann einem ja heute passieren, dass man rechts mit 60 von einem E-Bike überholt wird, wo man denkt, mein Gott, dieser Rentner, der ist doch bestimmt 82, wieso fährt der so schnell? Und der schießt dann an einem vorbei rechts, wo man gerade abbiegen will, obwohl er rot hat. Das hat sich zu vielen Radfahrern noch nicht rumgesprochen. Vielleicht können sie es auch oft durch den Helm nicht sehen. Bei Rot müssen auch Fahrradfahrer an der Ampel stehen bleiben. Das ist jetzt meine Botschaft an alle Fahrradfahrer. Also bei Rot, wenn da dieses rote Licht ist an der Ampel, das ist ganz oben, dann müssen auch Fahrradfahrer halten.
So, habt ihr gehört, ne? Gestern noch ein Riesendrama, heute nur noch zum Lachen. Mike Krüger hat in seiner frisch erschienenen Biografie Mein Gott Walter jede Menge Beispiele dafür. Mein Gott Walter hast du ja als Schüler geschrieben. Ne? Mhm. Wie lange lag das im Nachtschrank?
Das lag fast 10 Jahre in meinem Ringheft. Zum Glück abgeheftet in meinem Ringheft, weil wenn ich es mir dann heute durchlese, ich habe es für die Biografie, ist das Original abgedruckt, der Originaltext, dann hätte ich mich vielleicht später gefragt, ach, sollte man das aufheben, weil 2 Griffe auf der Gitarre und dieser Text, weiß ich nicht, ob der heute noch Chance hätte bei mir, aber in meinem Ringheft, was da drin war, das war heilig und da war auch Mein Gott Walter drin. Also das habe ich geschrieben mit 15.
Wahnsinn. Und nachdem das Lied dann raus war, bist du ja interessanterweise erstmal abgehauen nach Norwegen, ne, in Urlaub.
So, ja, ich lebte damals schon mit meiner heute anvertrauten Gattin in einer kleinen 1,5-Zimmer-Wohnung in Norwegen, sag ich schon, in Norderstedt. Und es ging uns sehr gut. Und in den Semesterferien, ich habe damals Architektur studiert, sind wir meistens nach Norwegen gefahren. Ich hatte so einen kleinen R4, da konnte man hinten die Sitzbank rausschrauben. Die war nur mit 4 Schrauben festgemacht an diesem Auto. Und dann hatte man hinten quasi eine Liegefläche und eine große Ladefläche. Und dann sind wir mit unserem Zelt meistens 4 Wochen, manchmal auch 5 Wochen nach Norwegen gefahren, haben uns da auf einem Zeltplatz niedergelassen. Ich habe schön geangelt, wir haben Makrelen gegrillt und Birgit hat Salat gemacht. Und die Platte hatte ich vorher live aufgenommen im Dennis Pan hier in Hamburg. Und wir hatten damals kein Telefon, kann sich heute keiner vorstellen, aber wir hatten damals in unserer kleinen Wohnung kein Telefon. Also ich bin dann, als wir wieder da waren, nach 5 Wochen gehe ich in diese Telefonzelle und rufe meinen, in Anführungsstrichen, Manager an und sage, so, da bin ich wieder, hast du wieder Auftritte für mich? Und so, und hat er gesagt, wo warst du, bist du nicht ganz dicht, wir haben versucht, dich zu erreichen. Ja, 30.000 LPs hast du verkauft. Und was noch viel schlimmer ist, zum Glück bist du wieder da. Du bist nächste Woche in der Disco bei Ilja Richter. Und das war natürlich auch als Information für einen 23-jährigen Architekturstudenten auf einmal sehr viel. Deshalb stand ich da so ein bisschen verloren wie so ein Mad Eagle im Veganerbüro. Und dann habe ich gedacht, wie 30.000? Und dann habe ich so meine, ich war damals nicht so, also meine Frau ist heute immer noch besser in Rechnen als ich, aber das konnte selbst ich zusammenrechnen. Und meine Lizenz mal 30.000, habe ich gedacht, ey, cool, Studium finanziert, nie mehr arbeiten, in Semesterferien, Urlaub ohne Ende, Norwegen, wir kommen. Und das, was natürlich das Spannende war, war diese zweite Mitteilung, diese kryptische Disco mit Ilja Richter, das ich natürlich nur aus dem Fernsehen kannte und dachte, da treten doch Stars auf, was mache ich denn da jetzt? Und Wahnsinn. So ging es dann los. Das war meine erste große Fernsehsendung.
Aus einer kleinen, verrauchten Musikkneipe in Hamburg sind die großen deutschen Showarenen geworden. Mike Krüger ist mein Gast. Wir blättern in seiner Biografie. Sehr lustig. Sie zu Hause können gerne mit reingucken. Also, Mike, du warst ja braver Ehemann und Familienvater. Und dann kam Rolling Stones Mann Ron Wood und wollte mit dir einen Absacker nehmen in seiner Suite.
Ja.
Was hat sich abgespielt?
Das war sehr cool. Also ich dachte ja schon, ich bin ein großer Star, weil ich so 3000er Hallen gefüllt habe damals. Und wurde dann eingeladen ins Müngersdorfer Stadion von der EMI Elektrola, bei der ich damals unter Vertrag war, zu einem Rolling Stones Konzert. Und Bab war da Vorgruppe, deshalb hatte EMI mich eingeladen. Die hatten da eine Loge, weil ich war auch bei EMI und Bab auch. Jedenfalls irgendwann so gegen, keine Ahnung, 1:30 kam dann ein ziemlich schwer schlagseitiger Ron Wood da oben in die Skybar, in der einen Hand eine Flasche Jack Daniels und in der anderen Hand eine leicht bekleidete rothaarige Dame. Und das wurde ihm dann aber schnell zu langweilig und sagt, das wäre ja hier langweilig hier oben. Sie hätten selber eine bessere Party, eine Etage tiefer. Und so haben wir gedacht, ey, das ist ja cool, alle hinter Ronny her, ab zu den Stones und fuhren dann eben eine Etage tiefer, hatten nie die ganze Etage logischerweise, also sie hatten insgesamt 2 Etagen, aber die eine war für die Band und Freunde oder wie auch immer. Und man brauchte alleine einzuatmen, war man schon stoned, wie die Stones, wenn man zu den Suiten hinten kam. Und dann öffnete sich die Tür, und wie man sich das so vorstellt auch, ich hatte mir das auch ähnlich genau ausgemalt, saß dann da an einem Flügel, Keith Richard mit der obligatorischen Marlboro im Mund. Auf dem Flügel lag Miss World und strahlte ihn an. Auf alle Fälle sah sie so aus. Und ich habe dann aber beides abgelehnt, die Mädels und den Drink, weil ich dachte, das platzt dann vielleicht dieser Traum, in dem ich mich da gerade befand. Dass das wirklich kein Traum war, habe ich dann gemerkt, als ich irgendwann um 4 Uhr in 3 Etagen tiefer in meinem Zimmer aufwachte und die Stones oben sich zu einer Jam-Session anscheinend zusammengefunden hatten und dann noch eine kleine Probe einstreuten für den nächsten Tag wahrscheinlich. Aber so dermaßen laut, dass ich aufwachte und stellte dann eben fest, ah, Krüger, du liegst hier in deinem Bett, alles in Ordnung, gut.
Hast du die Stones mal wieder gesehen, also im Alter?
Ich habe die dann nochmal bei einem Konzert gesehen, aber die haben sich nicht mehr an mich erinnert. Ich habe die auch hinter der Bühne dann getroffen, aber okay, ich war ihnen auch nicht wirklich böse. Die sind ja noch älter als ich, Bettina, kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, oder?
Die sehen aber aus, als ob sie deine Elterngeneration sein könnten.
Jetzt danke ich dir. Nach der Tag ist gerettet, ich trinke noch einen Kaffee.
Mein Gast ist Mike Krüger. Er hat ja die 7 Showmeere ganz gründlich abgesegelt. Jetzt dürfte so ein Granaten-Alltagstipp für dich eigentlich eine reine Formsache sein, Mike.
Natürlich. Ich bin ja quasi mit dem Hammer in der Hand aufgewachsen. Das wissen natürlich meine Fans. Und ich war ja auch mal Betonbauer. Da waren dann natürlich auch Praktikanten, also nicht nur Lehrlinge. Und Praktikanten zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass sie nicht so viel Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und dann wollte eben einer einen Holzkeil in die Erde schlagen, um da ein Drängbrett dran zu befestigen und nahm dieses Brett an der Oberseite und ich stand direkt neben ihm und er hielt das Brett so mit dem Keil nach unten und holte mit diesem Hammer aus und ich ruf: Stopp, du hältst doch das Brett oben fest. Wenn du da jetzt drauf haust, dann schlägst du dir deine Handwurzelknochen alle kaputt. Oh Gott. Und dann sah der seine Hand an, den Hammer an, mich an und sagte: Danke. Hätte ich so nicht gemerkt. Also das ist mein Tipp. Wenn Sie irgendwas in die Erde schlagen wollen, bitte immer den Pflock am Pflock anfassen. Nie obendrauf, bevor Sie mit dem Hammer zuschlagen.
Das ist wirklich so ein genialer Tipp, hatten wir, glaube ich, noch nie. Gilt übrigens auch für Menschen, die einen Nagel in die Wand
natürlich
hauen wollen.
Natürlich, auch beim Nagel nicht den Daumen auf den Nagel, sondern daneben.
Danke. Er war und blieb nicht der Erste, der nach einem der legendär vernuschelten Hallo, hier ist Rudi Carrell Anrufe erst beim zweiten Versuch gemerkt hat, dass der Mann am anderen Ende es wirklich ernst meint. Die Wege von Mike Krüger und Rudi Carrell haben sich mehrfach gekreuzt, zum Beispiel in Carrells Erfolgsshow Am laufenden Band.
Und jetzt ist hier ein junges Talent, Mike Krüger.
Nur einmal hatte er Glück. Es liegt auf der Hand. Er gewann bei Rudi Carrells am laufenden Band. Er wartet auf die Preise, doch da versagt der Schalter. Rudi sagte nur:
Mein Gott, Walter.
Dann kamen ja auch 7 Tage, 7 Köpfe. Und warum Mike und Rudi so kuschelig harmoniert haben und welche Rolle weiße Bademäntel eigentlich dabei gespielt haben, das steht in Mike Krügers frischer Biografie Das Leben ist oft Plan B. Und so ein bisschen was verrät er uns bestimmt gleich noch, oder Mike?
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
Ein Kleiner, ein Dicker, ein Holländer, eine lustige Frau und noch 3 Unterstützer. Fertig ist eins der erfolgreichsten Comedy-Formate überhaupt im deutschen Fernsehen. Mike Krüger, warst du der Holländer oder die lustige Frau bei 7 Tage, 7 Köpfe?
Ich war die lustige Frau mit der langen Nase. Jedenfalls war ich oft so verkleidet. Nicht immer, aber manchmal. Rudi hatte ein unglaubliches Gespür dafür, was so die Masse der Menschen im Fernseher sehen wollte. Aber schon immer, das war ja schon lange vorher bei am laufenden Band. Und dann hat er mich irgendwann später, viele Jahre später, angerufen, nachdem die ersten beiden Folgen von 7 Tage, 7 Köpfe ziemlich den Bach runtergegangen war. Erstens, was Quote anging, zweitens Inhalt der Sendung, Entschuldigung. Und dann rief Rudi an und sagte: Hallo, du musst in 7 Tage kommen und so. Und ich habe gesagt: Rudi, du erstmal, ich bin auf Tournee, so fängst schon mal an. Dann, ich bin ganz ehrlich, ich habe die Sendung gesehen. Die ist nicht wirklich lustig und deshalb muss ich daran auch nicht wirklich teilnehmen. Ja, deshalb rufe ich hier an, das soll hier lustiger werden. Pass auf, das ist ganz einfach. Wenn da lustiger drin sitzt, wird es auch lustig. Ich sage: Ja, Rudi, aber ich bin auf Tournee. Ne? Also tut mir leid. Also ich bin weiter auf Tournee, klingelt abends im Hotelzimmer mein Telefon, dran ist meine Frau, Obermanagerin und überhaupt Befehlsgewalt, Frau Krüger, und sagt: Übrigens, am Donnerstag kommst du nicht nach Hause, sondern du fährst nach Köln. Du bist nämlich am Freitag bei 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich sage: Du, ich habe schon mit Rudi gesprochen, ich habe das schon, aber ich habe auch mit Rudi gesprochen. Und wenn einer wohl weiß, was im Fernsehen gut ankommt, dann ist das doch wohl unser qualmender Rudi. Von daher fährst du nach Köln und hilfst ihm dabei. Ne? Der hat uns auch schon geholfen, jetzt hilfst du ihm. So im Nachhinein betrachtet war das natürlich wieder eine der genialsten Entscheidungen von Frau Krüger überhaupt, weil daraus wurden dann die 10 fröhlichsten, tollsten, erfolgreichsten Fernsehjahre meiner Karriere. Also ich bin dann, weil ich natürlich als guter Ehemann das befolge, was meine Frau mir sagt, nach Köln gefahren und wir haben dann die Sendung gemacht, die auch noch nicht wirklich viel besser war, aber wenigstens war da schon Karl Dahl mit dabei und ich war dabei und Rudi war dabei und so hat sich das dann gefügt und diese Truppe war natürlich, die haben sich wirklich alle gesucht und gefunden.
Ja, Wahnsinn. Mein Gast Mike Krüger hat schlanke 45 Jahre Showbiz auf den lustigen Schultern. Oder vielleicht auch umgekehrt. Es ist ja viel Lustiges zu finden in deiner Bio, Mike. Wir haben schon einiges daraus gehört. Aber man erfährt auch was über die Härten des Geschäfts. Welche Träumerfehler hast du denn so gemacht am Anfang deiner Karriere?
Also das ist auch so ein Haushaltstipp, den ich geben will. Nie Verträge unterschreiben, ohne dass die Frau drüber geguckt hat. Das ist ein Tipp für mich aus langjähriger Erfahrung. Also ich habe damals der Besitzer von Dennis Pan, wo ich eben meine erste Platte gemacht habe, live und auch meine ersten Auftritte, der kam dann irgendwann mit einem Vertrag um die Ecke und ich denke, oh cool, Schallplattenvertrag, das heißt von mir persönlich werden hier Schallplatten verkauft, so 30.000 habe ich schon, 3-Jahres-Vertrag mit einem Jahr Option. Ich unterschreibe den und denke, Überraschung, Birgit flippt zu Hause aus, wenn ihr Freund jetzt ein riesen Showstar wird, weil er einen Schallplattenvertrag hat.
Ja.
Birgit kommt nach der Arbeit hin, sieht den gedeckten Tisch, denkt wahrscheinlich sofort, oh, da ist irgendwas Fürchterliches im Gange. Und jetzt kommt das Highlight, ich habe einen Schallplattenvertrag unterschrieben und zeige den Birgit und Birgits Gesicht fiel in sich zusammen, was bei ihrem damaligen und heutigen Aussehen sehr schwer ist, aber sie schaffte es, dass ihr Gesicht doch ernst und auch schwer erschüttert war und sagte, du, 50% für einen Manager ist selbst für jemanden, der nicht im Showgeschäft jetzt unbedingt tätig ist, verhältnismäßig viel. Ich denke, da hast du einen sehr merkwürdigen Vertrag unterschrieben. Meine Stimmung war natürlich auch nicht mehr so toll, weil ich jetzt plötzlich als so der Trottel, der so einen Idiotenvertrag unterschrieben hat, da stand und ich war ja gerade ein riesen Showstar geworden in meinen Augen. Auf alle Fälle hatte ich dann eben einen Vertrag, wo der 50% kriegte. Wir kamen da auch nicht raus. Birgit hat das natürlich dann versucht mit Rechtsanwalt und was habe ich gesagt, kamen wir nicht raus. Das war schon so mein Anfangskatastrophenfehler. Den musste ich dann 3 Jahre ausbaden.
Und deine Frau scheint aber ja so bis heute also diejenige zu sein, die einfach so die ein bisschen härteren Ellenbogen hat und immer drauf guckt, so, ne, was du machst. Wie macht sie das denn?
Also, ohne die wäre ich ja völlig verloren, weil die macht ja nicht nur, sagen wir mal, das Obermanagement, sondern die macht ja alles und zwar die letzten 40 Jahre und hat ein Riesenbüro und macht das aber alles alleine, weil sie immer sagt, bevor ich das überprüfe, was ein anderer macht, kann ich es auch lieber gleich selber machen. Hält eigentlich unser Geld zusammen. Deshalb kann ich hier heute so sitzen und nett mich mit dir unterhalten und muss nicht irgendwo im Dschungel Kakerlaken essen.
Mike Krüger ist mein Gast. Er war in Großflottbeck, in Quickborn, in Norderstedt und in Wellingsbüttel mittlerweile zu Hause. Braucht man da überhaupt noch Urlaub, Mike?
Man braucht hier und da auch Urlaub, obwohl ich ja quasi kurz vor der Rente stehe und mich auch schon mental darauf einstelle. Und mich auch jetzt nach 40 Jahren Showgeschäft mehr um meine Frau kümmere, die zu Recht irgendwann gesagt hat, du, pass auf, es wäre schön, wenn ich dich vielleicht auch mal sehe. Und in Urlaub fahren wir dann auf diese Insel da oben im Norden, also nicht Norwegen. Wir haben dann uns ein bisschen weiter südlich orientiert und fahren dann gerne nach Sylt, weil wir da auch wahnsinnig viele Freunde haben. Und wir haben natürlich irgendwann mal angefangen, Golf zu spielen beide, was für ein Ehepaar die einzige Sportart ist, ist auch ein Tipp von mir. Das ist für Ehepaare die beste Sportart überhaupt.
Und da streitet man nicht, wer das bessere Handicap hat?
Null, nee, weil jeder freut sich über einen guten Schlag vom anderen und sagt, ey, klasse, hast du super dahingeschlagen. Meine Frau hat ein bisschen schlechteres Handicap als ich, das heißt, sie hat immer ein paar Schläge vor, wenn es um die Nettowertung geht. Von daher gewinnt sie da meistens sowieso und dann ist Friede, Freude, Pustekuchen.
Meine erste Frage an Mike Krüger. Hast du den 100er von Peter Graf noch?
Ja, natürlich habe ich den noch. Also ich habe damals gegen Peter Graf, der damals der Manager von Steffi war, ich glaube, das war 1988. Peter hat immer aus Aberglaube gegen Steffi gewettet, weil sie dann immer gewonnen hat. Und hat Steffi damals sowieso immer gewonnen. Deshalb war ich der Glückliche an dem Tag. Und den 100er von ihm, den habe ich mir dann natürlich von Steffi unterschreiben lassen, von ihm unterschreiben lassen. Und das ist natürlich ein Andenken, was ich immer behalte.
Ja, klar. Was muss deine Frau ständig hinter dir herschleppen?
Die muss gar nichts hinter mir herschleppen. Ich will nicht sagen ordentlich, dann bricht sie am Frühstückstisch zusammen. Ordentlich in dem Sinne nicht, aber vielleicht ordentlicher als so mancher andere Mann. Und mir hinterher schleppen muss sie gar nichts.
Musst du ihr denn irgendwas hinterher schleppen?
Überhaupt nicht. Wenn jemand das Wort Ordnung, ich glaube, meine Frau hat das Wort Ordnung erfunden.
Machen dir Geschirrspülmaschinen Angst?
Nein, das ist eine der Gerätschaften, die ich sehr gut bedienen kann. Also von Einräumen bis Ausräumen. Ich weiß auch, welchen Spülgang ich einstellen muss. Also das ist quasi mein Lieblingsgerät in der Küche.
Und saugen kannst du auch, hast du mir eben erzählt.
Saugen ist nun auch nicht so schwer.
Naja, also man muss in die Ecken kommen.
Ja, niemals in einer runden Ecke saugen.
Wie groß ist die Vorfreude, wenn du dir eine neue Jeans kaufen gehst?
Ich gehe mir selten neue Jeans kaufen. Wenn ich neue Jeans kaufen gehe, sind zwei von meinen alten Jeans meistens so, dass meine Frau sagt, wir sollten mal neue Jeans kaufen gehen. Dann gehe ich in den Laden, wo ich meine Jeans kaufe. Ich möchte den Namen nicht nennen, der ist aber hier in Hamburg. Und dann sage ich zu der Verkäuferin, die mich natürlich kennt, sie kennen ja meine Größe, ich hätte gerne blau, 3 Stück, schwarz, 2, haben Sie noch eine helle? So, dann ziehe ich die an, dann passt die, dann sage ich so, packen Sie ein. Und das dauert das Ganze höchstens eine Viertelstunde. Dass wir dann trotzdem ungefähr 6 Stunden in der Stadt sind, liegt daran, dass ich dann meine Frau in ihre Läden begleite.
Bist du geduldig? Setz dich dann hin und kommentierst alles.
Ja, ich setz mich dann hin. In den Läden, wo meine Frau ist, ist auch meistens für die Herren ein Stuhl bereitgestellt, manchmal sogar ein Sessel, wo man sich hinsetzen kann. Das finde ich übrigens eine sehr gute Idee. Und heute hat man ja auch sein iPhone in der Tasche. Also es kann passieren, dass ich ein Golfturnier gucke in diesem Sessel, während meine Frau Kleider anprobiert und sie dann kommt und sagt, könntest du mal kurz hochschauen, steht mir das? Und dann gucke ich kurz hoch und sage, ja, das steht dir super.
Das klingt nach einer perfekten Kombination. Mike Krüger ist mein Gast. Seine Tochter Nina ist ja fast im Schnee geboren worden. Ihr hattet ja wirklich ein Top-Timing für einen Stichtag. Das war während des Winters 79, die Schneekatastrophe. Habt ihr sie mit dem Räumpanzer zur Entbindung gebracht, deine Frau?
Fast. Also es gab zwei Schneekatastrophen. Eine im Januar, da habe ich gerade eine neue LP aufgenommen damals, in Husum im Fresenhof von Knut Kiesewetter, wo meine Birgit noch hochschwanger hingefahren ist. Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr erlauben. Damals war man eher unbedarft. Und dann wurde aber schon eine zweite Schneekatastrophe im Februar angekündigt. Und deshalb haben wir auch, nachdem wir den Wetterbericht verfolgt hatten, gesagt, okay, wir fahren dich schon am 8. in die Klinik, damit uns nicht da irgendwelche Schneestürme dazwischen kommen. Und dann ist Nina pünktlich, wie sie ihr ganzes Leben geblieben ist, am 9. an ihrem Stichtag auch zur Welt gekommen. Und ich war bei der Geburt dabei, was damals für einen Vater eher unüblich war. Also wir haben lange gesucht, bis wir überhaupt eine Klinik gefunden hatten, wo man das konnte. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und genau in der Nacht brach also wirklich diese Schneekatastrophe, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie das war, los. Was dazu führte, dass dann sehr schnell Fahrverbot war in Schleswig-Holstein für Privat-Pkw. Also meine beiden Mädels lagen in der Klinik in Henschild-Ulzburg und ich saß zu Hause mit Bergen von Schnee um mich rum und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt ist gut. Jetzt lässt du mal deinen Promi-Status raushängen, was ich eigentlich normalerweise nicht tue. Und habe beim Ministerium direkt angerufen und gesagt, ich muss jetzt den zuständigen Mann haben, ich brauche eine Sondergenehmigung, ich muss Auto fahren jetzt, muss meine Tochter holen. Also ich hatte dann ganz schnell eine Sondergenehmigung und kurfte, also mit Birgit hatte so einen Fiesta, so einen kleinen mit Vorderradantrieb und da habe ich Schneeketten dran gemacht, habe gedacht, damit komme ich überall durch. Und dann kurfte ich also als einziger Privatwagen durch Schleswig-Holstein zwischen riesigen Schneewänden durch und musste eigentlich immer nur aufpassen, dass nicht hinter der nächsten Ecke irgendein Bergungspanzer der Bundeswehr mich überrollt, weil die haben damals natürlich die Straßen geräumt. Ja, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und dann hab ich Nina dann und Birgit aus der Klinik im hochgeheizten Fiesta nach Hause gefahren.
Was macht Nina heute?
Nina ist Werber geworden, nachdem sie auch Praktikum in der Werbung gemacht hat. Sehr erfolgreich, ist hier in Hamburg in einer großen Werbeagentur. Hat dann auch noch einen Werber geheiratet, wie es halt so ist im Leben. Meinen sehr netten Schwiegersohn Jochen. Die sind jetzt quasi beide Werber und ich bin von Werbern umgeben. Und da ich ja selber auch viel Werbung gemacht habe, weiß ich sogar ein bisschen, worüber die reden. Also wir sind eine sehr glückliche Familie.
Mein Gott, Walter, das Leben ist oft Plan B. So heißt die wirklich bunte Biografie von Mike Krüger. Voll mit tollen Anekdoten. Sie haben schon einige davon gehört. Zum Totlachen ist das alles. Super zum Schmökern. Mike, deinen Wunsch für die Woche hätte ich gerne noch.
Also ich wünsche mir, ich habe ja so ganz einfache Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass am Wochenende schönes Wetter ist, weil ich dann mit meiner Frau schön morgens auf einen Golfplatz fahre und bei wunderbarem Sonnenschein abschlage und sehe, wie mein Ball 50 Meter weiter als der von meiner Frau mitten auf dem Fairway landet. Woraufhin ich dann den zweiten irgendwo links in den Wald schlage, während der zweite von meiner Frau wunderschön auf dem Grün landet und wir eigentlich den Tag so beginnen, wie wir es dann immer tun.
Das klingt nach einem ganz fantastischen Wochenende. Ihnen da draußen wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben auch so gelacht wie ich und Mike. Vielen, vielen Dank.
Es war mir eine große Freude.
Mir auch. Und tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.